Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie dabei sind. Wir bereiten uns heute vor auf den kommenden Sonntag mit dem Lesen und dem Nachdenken über das Evangelium, das wir am Sonntag in der Kirche hören werden. Und wir lesen weiter im Matthäus-Evangelium, dem 22. Kapitel. Im vergangenen Sonntag haben wir da vom königlichen Hochzeitsmahl gehört, zu dem die geladenen Gäste nicht erschienen sind und wie dann der König die Menschen von den Straßen holen lässt, um die Hochzeit seines Sohnes zu feiern. Heute geht es weiter in diesem 22. Kapitel des Matthäus-Evangeliums und ich freue mich, dass wir über diesen Text sprechen können, wieder mit den Klarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Mutter Theresia, ich grüße dich, Mutter Maria Theresia.
Grüß dich, Gabi.
Und Schwester Franziska Katharina ist auch dabei. Grüß dich, Schwester Franziska.
Ja, hallo und grüß Gott.
Ja, wir werden gleich den Text des Evangeliums hören. Das ist einer, der auch immer wieder zitiert wurde, mit dem auch immer wieder begründet wurde, die Teilung zwischen staatlicher Macht und kirchlicher Macht. Wir können uns dann ja mal hören, im Christlichen, also dass wir nicht im Christentum heutzutage, kennen wir das nicht, dass man im Endeffekt einen Gottesstaat hat sozusagen. Genau, das wurde auch immer wieder mit diesem Evangelium begründet. Wir können mal hören, ob uns dieses Evangelium das oder vielleicht auch noch mehr zu sagen hat. Hören wir aber zunächst einmal von Mutter Theresia in unser aller Namen ein Gebet, damit der Heilige Geist uns auch in dieser Stunde führen kann.
Heiliger Geist, komm, sei uns nahe und schenke uns das Licht der Wahrheit. Von uns aus können wir nicht erkennen, was recht ist, aber du kannst es uns zeigen. Du kannst unseren Verstand, unser Herz erhellen, damit wir immer besser sehen und erkennen und fähig werden, das Gute, das Richtige zu tun. Sei jetzt bei uns in dieser Stunde. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen. Und jetzt hören wir erst einfach mal zu diesem Evangeliumstext. Er ist aus dem 22. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, die Verse 15 bis 21. Und Schwester Franziska wird ihn uns vortragen.
In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen, Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte, ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten, des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört.
Also der Evangeliumstext des kommenden Sonntags. Wir hören jetzt etwas Musik und können dabei uns entweder die Bibel vornehmen, Matthäus 22, die Verse 15 bis 21, oder im Schott des Lesejahres A nachschauen beim 29. Sonntag im Jahreskreis und uns den Text einfach noch einmal durchlesen und dann hören, was uns als erstes anspricht, was er uns vielleicht sagen möchte. Sie hören das Bibelgespräch mit den Klarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Wir haben eben das Evangelium gehört, das uns durch diese Sendung begleitet aus dem Matthäus-Evangelium. Und ja, wir hören jetzt erst einmal, was uns da so unmittelbar anspricht. Vielleicht macht Schwester Franziska den Anfang.
Ja, wir sind jetzt während der Musikpause so zwei Dinge durch den Kopf gegangen. Das erste, wie oft wurde Jesus auf die Probe gestellt oder hat man versucht, ihm eine Falle zu stellen? Und ich denke schon gleich ganz am Anfang, vor seinem öffentlichen Auftreten, die Versuchung in der Wüste, da war es der Teufel selbst, der ihn versucht hat und er widerstanden hat. Oder mir fällt gerade die Szene ein, wo die Ehebrecherin ihm vorgeführt wurde und sie ihm damit eine Falle stellen wollten, ob er jetzt sie verurteilt oder nicht. Oder jetzt hier geht es den Pharisäern darum, ihn in eine Falle zu locken. Und ich frage mich, war das nur damals in der Zeit Jesu so, dass die Menschen Jesus auf die Probe gestellt haben, ihn innerlich eigentlich verurteilt haben für das, was er gesagt hat? Es geht mir so durch den Kopf, dass es doch immer wieder in der Kirchengeschichte und auch in unserer Gegenwart Menschen gibt, die Jesus immer wieder bewusst auf die Probe stellen und ihn nicht als den sehen, der er tatsächlich ist. Und das Zweite, was mir so eben in die Augen springt, ist das, wie sie es tun, diese Pharisäer. Erstens gehen sie nicht selbst und sprechen mit Jesus, sondern sie schicken mal ihre Jünger und die Anhänger des Herodes. Also da haben sie nicht den Mut, es ihm selbst unter die Augen zu kommen. Und das Zweite, die Worte, die sie ihnen auftragen. Das finden wir in Vers 16, da heißt es, Meister, so sollen die Jünger sagen, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen. Denn du siehst nicht auf die Person. Das ist ja ganz zynisch gemeint von den Pharisäern. Sie möchten ihm erstmal schmeicheln. Aber was sie da sagen, ist doch die Wahrheit. Jesus ist derjenige, der immer die Wahrheit sagt. Er ist der Meister. Und er lehrt wirklich den Weg Gottes und geht selbst auf diesen Weg Gottes, ohne auf irgendjemand Rücksicht zu nehmen. Also sie haben eigentlich Jesus genau erkannt. Aber sie glauben ihm nicht. Und das ist, denke ich, auch für unsere Gegenwart wichtig, dass wir auf Jesus schauen, ihn erkennen, aber ihn da nicht verleugnen und ihm nicht in eine Falle locken, sondern dass wir ihm glauben und ihm folgen. Genau das, was hier nicht geschieht. Es geht nicht um die Jünger, die Jesus folgen, sondern die Jünger, die auf die Pharisäer hören. Und da sind wir sicherlich auch gefragt, auf welcher Seite stehen wir. Aber in den Sätzen, die die Jünger Jesus sagen, können wir erkennen, wer Jesus ist. So viel mal fürs Erste.
Mhm. Danke, Schwester Franziska und Herr Theresia.
Mich erschüttert eigentlich genau das, was die Jünger Jesus fragen. Wie Schwester Franziska schon gesagt hat, was sie sagen, ist eigentlich doch sehr einsichtig. Und also mich erschüttert das total, dass sie sagen, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst. Also schlimmer kann die Heuchelei eigentlich gar nicht mehr getrieben werden. Und wenn sie doch wissen, dass er die Wahrheit sagt, ja, warum glauben sie ihm nicht? Und dass er wirklich den Weg Gottes lehrt, ja, was möchten sie denn? Welche Absicht haben sie? Und in Vers 18 steht, Jesus erkannte ihre böse Absicht. Und ich überlege so, ja, man kann Jesus fragen mit einer bösen Absicht, weil man eigentlich gar nicht zum Glauben kommen will. Und auch man kann Jesus fragen mit einer guten Absicht, nämlich an ihn glauben zu wollen. Der Mensch kann Gott immer wieder fragen, er darf Gott immer wieder fragen. Aber warum ich Gott frage, das ist das Maßgebende und das ist eigentlich der springende Punkt. Ob ich nach Gott frage in einer bösen Absicht oder ob ich ihn in einer Glaubensabsicht fragen will. Und ich finde, sie treiben es ganz schön weit mit ihrer Frage, mit der Formulierung dieser Frage. Ja, sie sagen sogar noch, wir wissen, du siehst nicht auf die Person. Ja, was kann man denn Besseres von einem Propheten zum Beispiel sagen, dass er die Wahrheit Gottes sagt, dass er den Weg Gottes lehrt, dass er nicht auf die Person sieht, dass er also so ganz und gar auf Gott ausgerichtet ist, dass er immer nur den rechten Weg und die Wahrheit sagt. Und da wäre doch die naheliegende Konsequenz, ja, dem müssen wir glauben, dem müssen wir nachlaufen, der zeigt uns den Weg. Und das ist für mich wirklich so erschütternd, diese böse Absicht, denn Jesus sagt tatsächlich, ihr seid Heuchler. Und das ist eine sehr, sehr ernste Antwort von Jesus, dass er Heuchler sieht, in dem Menschen, der anscheinend so fromm fragt, der Jesus eigentlich schon auf den Sockel stellt. Und doch hat er eine böse Absicht. Das ist jetzt im Moment mein Eindruck.
Mhm. Danke, Mutter Theresia. Ja, bei mir ist es so gewesen, dass ich zunächst mal hängen geblieben bin bei dieser, ja, man könnte sagen, Schlagfertigkeit ist nicht das richtige Wort. Schlauheit ist auch falsch. Man könnte nur sagen, dieser Klugheit Jesu, der so ganz aus der Wahrheit heraus auf diese Falle antwortet und im Endeffekt das Einzige sagt, was man sagen kann, womit nicht die Wahrheit geleugnet ist, womit aber auch die Falle nicht zuschnappt. Also es ging ja darum, wenn er gesagt hätte, ja, man muss Cäsar diese Steuern zahlen, dann hätte er das Volk gegen sich gehabt. Hätte er gesagt, nein, man muss nicht, dann hätte er die Obrigkeit gegen sich gehabt. Also im Endeffekt war das fast ein Dilemma, in dem er stand. Und er löst das so ganz, ganz souverän. Und das lässt mich wieder staunen, genauso wie seine Reden, der Dialog mit Pontius Pilatus am Ende oder wie er den hohen Priestern antwortet, wo man so merkt, er ist der Angeklagte, er ist derjenige, wo die anderen glauben, von oben zu kommen und ihn richten zu können. Und im Endeffekt steht er ganz souverän oben über dem Ganzen und weiß genau die richtige Antwort zu geben. Und wahrscheinlich sind diese Botschafter der Pharisäer ziemlich bedröppelt abgezogen, als sie dann die Antwort gehört haben. Genau, also diese Souveränität beeindruckt mich schlicht und einfach und ich glaube, ich finde die auch bei manchen Heiligen wie der kleinen Bernadette Soubirous, die in den Verhören auch so oft verblüfft hat, weil sie das ganz ungebildete kleine Mädchen, die kaum lesen und schreiben konnte und die in den ganzen Verhören immer so schlagfertig geantwortet hat, dass diejenigen, die Verhöre teilweise auch ziemlich angriffslustig und vorwurfsvoll geführt haben, immer ganz überrascht waren davon, wie sie immer so ganz frei geantwortet hat und im Endeffekt ihnen den Spiegel vorgehalten hat. Also das finde ich etwas Beeindruckendes und auch Tröstliches, dass der Heilige Geist diese große innere Freiheit und Souveränität auch schenkt. Und das andere ist, da musste ich auch an das denken, was Schwester Franziska eben schon angeschnitten hat, dass es heute auch so sein kann, dass Menschen sich dem Glauben Jesus Christus, der Kirche nähern mit einer Haltung, die von vornherein vielleicht nicht, die von vornherein einfach eine Falle stellen will oder beweisen will, dass das, was die Kirche sagt, falsch ist. Also ich denke da an manche Talkshows oder auch zum Beispiel solche, die sich fürs Lebensrecht einsetzen, die dann als Abtreibungsgegner eingeladen werden und dann in den Talkshows teilweise dann einer ganzen Mannschaft gegenüber sitzen, die am Ende schon von vornherein genau wissen, was für sie richtig ist und eigentlich nicht mehr zuhören wollen, eigentlich schon ihre Meinung haben, eigentlich schon ihr festes Bild von der Sache haben und dann gibt es gar keine echte offene Diskussion mehr zum Thema. Also ich denke, das kann uns heute auch noch begegnen, vielleicht nicht sicher nicht nur in der Kirche oder zu kirchlich relevanten Themen, sondern überhaupt auch. Ne, da ist, für mich ist das Evangelium auch eine Anfrage an, ja, wie gehe ich ins Gespräch? Habe ich schon eine völlig festgefahrene Meinung oder will ich wirklich hören, worum es geht? Oder will ich wirklich nochmal hören, mich anfragen lassen, nachdenken über ein Thema? Und ich denke, diese Haltung, die ist ja, die macht den großen Unterschied. Und die ist bei diesen Gesandten der Pharisäer eben nicht da, sondern sie kommen gleich mit einer festen Absicht. Im Bibelgespräch sprechen wir über das Evangelium, das wir am kommenden Sonntag hören werden, aus dem Matthäus-Evangelium. Es geht um die Fallfrage der Jünger, der Anhänger, der Pharisäer, die Jesus in eine Falle locken wollen und ihn fragen, ob man dem Kaiser Steuern zahlen muss. Mutter Theresia und Schwester Franziska, wir haben so in der ersten Austauschrunde, glaube ich, waren wir alle etwas erschüttert von dieser, von diesen bösen Absichten, die die Männer zu Jesus getrieben haben, von ihrer völlig festgefahrenen Meinung, eigentlich dieser fehlenden Offenheit, wenn sie auf Jesus zugehen. Vielleicht, ich habe daran denken müssen, ist es das, warum in der Bibel auch davon gesprochen wird, dass Jesus einer ist, der viele zu Fall bringen wird. Also es ist einer, der irgendwo einer, der trennt, der Feuer wirft auf die Erde. Das heißt, es ist einer, der zur Entscheidung ruft. Wenn man mit der falschen Absicht vor ihm steht, dann kann einen auch diese falsche Absicht so verschließen, dass man am Ende gar nichts mehr sieht, nicht wahr?
Ja, also ich denke, Jesus hat ja hier vorgelebt, wie er auf eine solche Falle reagiert und letztendlich diese Jünger dann zu Fall bringt, nämlich er sagt die Wahrheit, von der sie ja gesprochen haben, und diese Wahrheit beschämt, wird die Pharisäer beschämen, denn sie haben ihr Ziel nicht erreicht. Im Gegenteil, Jesus hält ihnen vor Augen, dass beides, dass man in beide Richtungen denken muss. Die Pharisäer und die Jünger, die denken ja sehr eng. Sie sagen, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst, aber sie kommen gar nicht auf die Idee, auch zu erkennen, dass er auch die Wahrheit erkennt. Dass Jesus nicht nur die Wahrheit sagt, sondern dass er sie auch sieht und dass er die Wahrheit lebt. Und Jesus sagt, es gibt zwei Richtungen, in die wir denken müssen. Das eine ist die Richtung in die Welt hinein, also gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber die andere Richtung ist genauso wichtig, gebt Gott, was Gottes ist. Also er lässt sich nicht auf nur eine Richtung festlegen. Die Jünger haben mit Sicherheit damit gerechnet, dass er sagt, ja, also es geht nur um Gott. Wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, dann wird er mit Sicherheit antworten, also ihr dürft keine Kopfsteuer zahlen, zählt nur Gott. Aber Jesus weitet den Blick, also so wie die Realität ist, in der wir ja alle leben. Wir leben ja nicht nur in der Weltbeziehung, wir leben auch nicht nur ausschließlich in der Gottbeziehung, sondern wir leben beides. Wir leben horizontal und vertikal. Und dieses Denken fällt den Jungen schwer. Oder das haben sie nicht. Also ich würde es bezeichnen als Dummheit. Sie können so weit überhaupt gar nicht denken. Sie denken da sehr eingleisig. Und denken, Jesus denkt genauso ist genauso eingleisig. Aber genau dieses Denken bringt sie letztendlich zu Fall. Und wie du sagst, Jesus ist derjenige, der Feuer auf die Erde wirft. Also nicht ein Feuer, ein vernichtendes Feuer, das wahllos vernichtet, sondern ein Feuer, das auch läutert und reinigt. Also nicht nur dieses in einem negativen Sinn, sondern ein Feuer, wie ich sagte, dass das reinigt, das läutert, das aber notwendig ist, damit das, was gut, das, was Gold ist, wie es beim Gold oder beim Silber ist, dass das übrig bleibt und das andere verglüht. Aber es ist schwierig, er muss ja eigentlich immer wieder neu dieses Feuer werfen, weil es nicht einmal genügt. Wir sehen es ja, es genügte nicht, dass er vor 2000 Jahren auf der Welt war. Er muss auch heute noch handeln und den Menschen die Augen öffnen und sie vielleicht auch von dieser Dummheit befreien, zu meinen, es reicht, ihn nur horizontal zu denken.
Vielleicht schauen wir doch nochmal auf das, was Jesus da antwortet, wo er sagt, warum stellt ihr mir eine Falle? Und dann kommt ja seine eigentliche Antwort auf die Frage, zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Und das Bild, das darauf ist, ist das Bild des Kaisers. Und dann dieser bekannte Satz, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Dieser Satz ist ja fast auch noch ein bisschen so, dass man eine Weile drüber nachdenken muss. Auch der ist ja nicht ganz eindeutig, nicht? Jetzt müssen wir erstmal entscheiden, was gehört dem Kaiser und was gehört Gott. Und er hat damit auch keine eindeutige Antwort darauf gegeben, ob diese Steuer richtig ist, weil die Steuer, wenn es eine Unrechtsherrschaft ist, dann gehört dem Kaiser dieses Geld ja streng genommen gar nicht. Das heißt, er entscheidet ja noch nicht einmal ganz eindeutig darüber, ob diese Steuer richtig ist. Er gibt uns ja im Endeffekt dann wieder die Denkaufgabe zurück und sagt, ihr habt die Kriterien an der Hand, entscheidet. Also ganz schön anspruchsvoll.
Er gibt ja keine direkte Antwort auf diese Frage. Erstmal hat er ja diese Gegenfrage. Was seht ihr auf dieser Münze? Und das, was er dann sagt, ist keine wirkliche Antwort auf die Frage der Jünger, sondern, wie du sagst, er lässt es ja offen. Die Jünger müssten jetzt praktisch entscheiden, ja, was ist denn dem Kaiser und was dem Kaiser ist, das muss ich ihm auch gehören. Und ich muss mich auch, oder die Jünger müssen sich auch fragen, was gehört Gott, was muss ich Gott geben? Also das beantwortet Jesus ja nicht. Sondern er, ich denke, das ist ein Denkanstoß, den er ja auch gibt. Und jeder, der es hört, auch die, wir es heute hören, wir müssen uns dann darüber Gedanken machen, ja, was ist denn nun eigentlich dem Kaiser und was ist denn nun Gott? Und das lässt sich so einfach gar nicht beantworten. Eigentlich dann auch nur tendenziell. Also ich für mich würde zum Beispiel auf die zweite Frage, was gehört denn nun eigentlich Gott, antworten. Ich gehe jetzt mal über diesen Denar hin, über die Steuer hinaus. Wenn ich davon ausgehe, dass ich Gottes Kind bin, dass ich zu Gott gehöre, dann bin ich es, dem ich, dann muss ich mich Gott schenken sozusagen. Also im übertragenen Sinne. Das kann im Kloster sein, das kann auch in der Welt sein. Egal wo ich lebe, in welcher Lebensform, ich gehöre zu Gott. Also das ist eigentlich die einfachste Antwort auf diese Frage. Wie das dann aber dann im Einzelnen noch durchzubuchstabieren ist, darüber muss man sich dann natürlich Gedanken machen. Aber dass ich, wenn ich sage, ich gehöre zu Gott, dann muss ich mich auch Gott geben, also mich ihm hingeben, also nach seinem Willen fragen und seinen Willen tun, also genau das, was Jesus getan hat, dann ist für mich diese Antwort eigentlich ganz eindeutig. Die steckt für mich dann in dieser Aussage Jesu drin. Aber dann die erste Frage zu beantworten, was gehört dem Kaiser, das ist, glaube ich, dann schon ein bisschen schwieriger. Auf alle Fälle macht er uns deutlich, wir können uns nicht aus der Pflicht, wir können uns nicht entpflichten. Wir leben in einem Staat und wir haben auch eine Verantwortung dem Staat gegenüber und wir haben auch eine Verpflichtung dem Staat gegenüber. Und da müssen wir dann gucken, wie sieht meine Verpflichtung aus?
Also es ist nicht einfach damit gelöst zu sagen, naja, es gibt auf der einen Seite Gott, auf der anderen Seite die Kirche. Wir wollen als Christen nicht, wie wir das jetzt von gerade auch von den unschönen Nachrichten aus der Gegend Irak, Syrien und so hören, eben ein Gottesstaat. Früher gab es das im Christentum ja auch, heute gibt es das nicht mehr. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Plädoyer für die Demokratie in sich, weil Gott, könnte man ja auch sagen, könnte alles gehören. Aber dennoch ist es damit grundgelegt, dass Jesus nicht einfordert, im Endeffekt, das müsse alles eins sein und alles müsse Gott gehören und deshalb sei alles, was nicht von Gott sei, Unrecht. Insofern ist es im Endeffekt auch grundgelegt, dass wir in einer Staatsform leben können wie wir, mit gutem Gewissen und auch unsere Steuern zahlen an etwas, was jetzt keine religiöse Einrichtung ist.
Ja gut, wir gehören ja als Menschen, gehören wir ja auch irgendeiner Staatsform an. Aber ich möchte trotzdem, Paulus sagt das einmal, euch gehört alles, ihr aber gehört Gott. Und ich denke schon, wem gehört denn der Kaiser? Der Kaiser ist ja auch nicht für sich selber eine Macht, sondern er gehört ja auch irgendjemand. und nicht nur irgendjemand, sondern der Kaiser als menschliches Mitglied. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott die ganze Schöpfung gehört, dann gehört der Kaiser mit allen Untergebenen, mit allem, was da ist, gehört letztendlich ebenso Gott. Ja, den kann man ja nicht jetzt abschneiden. Alles gehört Gott, das würde ich schon so sagen. Aber wenn ich jetzt darauf schaue, was ist denn nun der Weg Gottes? Der Weg Gottes ist ja, dass wir das Rechte tun. Und natürlich, wir können jetzt nicht sagen, die Macht ist den Politikern von Gott gegeben, also alles, was sie entscheiden und tun und lassen, das ist Gebot Gottes, davon sind wir ja inzwischen weg. Denn es ist so offensichtlich, wenigstens in sehr vielen Fällen, dass es gegen das Gebot Gottes geht. Und da wird es natürlich sehr schwierig. Wem gehorchen wir? Gehorchen wir Gott oder gehorchen wir dem Kaiser? Gehorchen wir den Politikern, die gegen Gott entscheiden, die nicht mehr nach Gott fragen, so im Groben gesagt? Oder müssen wir kämpfen und uns dagegen stellen und wirklich sagen, was Gottes ist? Und das ist die Aufforderung und das ist die Schwierigkeit, die wir dann in unserer Zeit zu lösen haben. Und auch wenn wir Farbe bekennen wollen als katholische Christen, was das Gebot Gottes bedeutet, in sehr vielen Fällen, dann kommt man oft in Misskredit und wie viele werden verlacht, wenn sie sich nach dem Gebot Gottes ausrichten und nicht nach dem Gebot des Staates.
Also wir kommen dahin, dass wenn wir als Christen glauben, dass Gott der Schöpfer von allem ist und wir Gott gehören, dann gehören wir mit unseren ganzen Entscheidungen zu Gott und alles andere, wie wir in diese Welt hineingestellt sind, muss davon geprägt sein. Es geht also nicht um eine blinde Obrigkeitshörigkeit, sondern darum, dass wir uns immer wieder auch fragen, ja, was gehört denn hier dem Kaiser und wo maßt er sich ein Unrecht an? Und darum gehört ihm mein Ja dazu eben nicht in diesem Moment. Also eine recht anspruchsvolle Aufgabe, die wir haben, damit in den Alltag zu gehen. Sie hören das Bibelgespräch. Schauen wir nur noch mal ein wenig weiter hinein. Wir haben eben gesagt, Jesus sagt uns, wir sind als Christen in diese Welt hineingestellt und haben in dieser Welt auch unseren Beitrag zu leisten. Das ist das, was Schwester Franziska die Horizontale genannt hat. Und dann stehen wir in der Vertikalen mit Gott verbunden als Christen und gehören ihm mit all dem, was wir tun, mit all was wir ja besitzen, was unser ist, gehören wir ihm ganz und stehen auch mit dem, wie wir handeln, wie wir denken, wie wir reden, in der Verantwortung vor ihm. Ich muss sagen, ich finde das manchmal gar nicht so leicht, diese Weisung umzusetzen, wenn man genauer darüber nachdenkt. Man steht ja in einem System darin und manchmal gibt es in diesem System, gerade wie in unserem Staatswesen, das ist ja kein komplettes Unrechtssystem in sich, gibt es dann aber einzelne Punkte, mit denen wir gar nicht einverstanden sind, kommen aber gar nicht so richtig raus. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an einen Bereich, den ich vorhin angeschnitten habe. Das ist nicht der einzige, aber der vielleicht, wo sich schon mancher drüber den Kopf zerbrochen hat. Das ist die Abtreibung. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel als Christen die Beiträge für die Krankenversicherung zahlen, zahlen wir automatisch auch eben in dieser Praxis mit der wir als gläubige Menschen nicht einverstanden sein können, weil wir eben daran glauben, dass es da um Menschen geht, diese kleinsten aller kleinen Kinder, die mit aller Würde und allem Recht des Menschen ausgestattet sind, von Gott her Gottes geliebte Kinder sind, wir können mit der Praxis nicht wirklich einverstanden sein. Aber dennoch stehen wir da drin und kommen so eigentlich gar nicht richtig raus. Und das bereitet doch manchen dann Kopfzerbrechen. Wie stellen wir uns dazu? Einfach ist das nicht immer. Seht ihr das?
Ja, das ist ganz und gar nicht einfach. Denn Wenn der Staat Gesetze erlässt, die ganz offensichtlich gegen das Gebot Gottes sind, da kann ich ja nicht mehr sagen, ich mache da mit. Es ist meine christliche Überzeugung. Das ist das ja. In ein Staatswesen eine christliche Überzeugung einzubringen, das wird immer schwieriger. Und zwar, es geht ja letztendlich darum, ob die Menschen, die uns regieren, ob die tatsächlich etwas von Gottes Gebot halten. Das spürt man. Das spürt man, ob die christliche Lebensauffassung auch wichtig ist für die Politiker, ob sie sich danach ausrichten wollen, sei es in ihren Staatsgesetzen oder auch privat. Das sind alles Dinge, die dann aus dem Herzen des Menschen kommen. Und das wirkt sich aber aus. Was der Mensch in seinem Herzen wirklich meint, das wirkt sich aus, ganz gleich, wo er steht. Und ich finde, genau das ist der Punkt, wo sich das ganze Drama abspielt. Wenn Menschen in ihrem Herzen nicht Gott verbunden leben, ich sage das jetzt mal fromm, wenn sie keine Verbindung zu Gott haben und meinen, sie wären eigentlich die Herren, die über Leben und Tod entscheiden können, dann fängt das Ganze an zu wackeln. Und das Ganze, das gerät jetzt auf eine schiefe Bahn. Denn sie sind ja gar nicht mehr fähig und wir sagen halt, der Heilige Geist ist es, der den Menschen erleuchtet und ohne den Heiligen Geist läuft nichts richtig. Ja, dann frage ich mich, woher nehmen sie denn die Kraft, das Rechte zu erkennen oder nicht auf irgendjemand Rücksicht zu nehmen? Und das sind doch so die Machenschaften, die da wirklich das Sagen haben. Richten sie wirklich ihr eigenes Leben nach dem Gebot Gottes? Und da fängt es doch an, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann. Ja, was ist das denn? Oder dass wir Menschen letztendlich doch die Herren sein dürfen über Leben und Tod. Wenn ich jetzt erkenne, dass ich unheilbar krank bin, dann ist es doch das Einfachste. Ich mache den anderen keine Mühe und Arbeit, ich schädige die Krankenkasse nicht und ich sage einfach auf Wiedersehen und nehme mir das Leben. Also solche Entwicklungen, also die schockieren mich schon.
Wobei es eben bei uns vielleicht gerade so kompliziert dadurch ist, dass wir eben nicht in einem Unrechtssystem an sich wohnen, sondern unser Staatswesen, unsere Gesellschaftsform viel Positives hat, eben, dass man noch in vielen Punkten relativ offene Diskurse hat, nicht in allen, manche können da ein Lied von singen, aber eben, also grundsätzlich ist es nicht einfach, da sich seinen Weg zu bahnen. Mir hat mal ein Freund gesagt, der in der ehemaligen DDR groß geworden ist, sagte er, früher war es einfach, da hatten wir eine klare Front. Heute verlaufen wir uns zwischen den Fröntchen, weil es gibt nicht in dem Sinn den Gegner, sondern man muss sich von Frage zu Frage immer wieder durchhangeln. Kann ich da jetzt noch mit oder nicht? Und bis hierhin und nicht weiter. Und auf der einen Seite, wenn ich dann das eine tragen will, trage ich das andere automatisch mit. Also insofern ist das wirklich, wirklich schwierig geworden, finde ich.
Ja. Und vor allen Dingen diese Gesetze, die sehen auf den ersten Blick so menschlich aus, so menschenfreundlich. Ja, das kann man doch niemand zumuten, dass ein 15-jähriges Mädchen das Kind jetzt austrägt und das ganze Leben ist verbaut. Oder diese alte Oma oder diese unheilbar an Krebs erkrankte Frau, das kann man alles doch gar nicht zumuten, das ist doch menschenunwürdig. Das sind Worte, die man einfach hört.
Mhm. Und ja, auch mit voller Überzeugung gesprochen, nicht? Ja. Man glaubt wirklich, das Gute zu tun.
Ja, ja. Und ein Wohltäter, der immer wieder in die Schweiz geht, der hat mir da berichtet von dieser Einrichtung, wo die Menschen so ihr Cocktail bekommen und die ganze Familie ist erlöst von diesem Problem, weil die Oma Pflegefall wurde. Also ob ich das nicht auch mache, wenn ich mal zu alt bin und ich erkennen müsste, dass ich unheilbar krank bin. Das hört sich erstmal so barmherzig an. Und ich glaube, genau darin liegt auch die Verführung, dass man sich anscheinend einfacher machen könnte und doch letztendlich das Sagen haben möchte, wann ich mein Leben beenden will. Und nicht Gott anerkenne, der der Herr über Leben und Tod ist.
Das lässt mich darüber nachdenken, dass in diesem Sinn dann vielleicht auch mal ich der Kaiser sein möchte, wo eigentlich Gott Gott sein müsste.
Ja, und da gehört der Kaiser nicht mehr Gott, sondern er ist selbstherrlich, er setzt sich selbst auf den Thron.
Ja, der Ausweg aus dem Dilemma ist, man kann, ist auch nicht leicht, nämlich man kann Menschen ja nicht dazu zwingen, Gott anzuerkennen.
Nein.
Das ist früher versucht worden und auch nicht gut gegangen. Also man kann niemanden dazu zwingen, diesen Glauben anzuerkennen, hat Jesus Christus auch nicht getan. Im Endeffekt ist diese Trennung zwischen staatlicher Gewalt und geistlicher Gewalt sozusagen, ruht auf der Freiheit des Gewissens. Am Ende kann man niemanden zwingen.
Und es ist natürlich auch eine Ohnmacht, die wir spüren, die jeder Christ sicherlich auch spürt, an verschiedenen Punkten, wo er gerade steht. Aber es bleibt eine Ohnmacht, wo wir nicht direkt eingreifen können. Wir haben zwar eine Demokratie und wir können die Politiker wählen, aber aus einer bestimmten Auswahl, aber wir wissen nicht im Einzelnen, oft wissen wir nicht im Einzelnen, wie dann konkrete Gesetze aussehen werden. Manchmal weiß man es schon im Voraus, wie jemand gelagert ist. Aber wenn wir dann wählen, dann ist es immer so, dass wir auch uns dann für Dinge entscheiden, sozusagen unsere Stimme geben, für die wir eigentlich nicht sind. Also wir haben zwar eine Demokratie, aber wir können nicht in jeder Frage mitentscheiden. Und das ist eine Ohnmacht, die wir schon spüren. Und doch, Mutter Teresa sprach ja vorhin auch von dem Heiligen Geist. Er ist doch eigentlich derjenige, der uns lenkt. Und es gibt viele Menschen, die dann gar nicht mehr danach fragen, die aus sich selbst heraus entscheiden und nicht mehr nach dem Gewissen fragen oder nicht nach den Geboten Gottes fragen. Und ich denke, da ist trotzdem eine Möglichkeit da, bei aller Ohnmacht. Wir können den Heiligen Geist immer wieder neu im Beten auf diese Erde herabziehen. Also damit sollten wir auch nicht aufhören. Das darf man auch oder sollte man auch nicht unterschätzen, diese Kraft, die doch auch da ist. Und wir können es jetzt nicht verteilen. Wir können jetzt nicht sagen, wir teilen jetzt die Kraft des Heiligen Geistes nach da aus. Das müssen wir ihm dann schon selbst überlassen. Aber dass wir ihm einen Landeplatz hier ermöglichen, dass er hier landen kann, ich glaube, das kann jeder Christ, wo immer er auch leben mag. Also das Gebet ist, denke ich, schon eine ganz, ganz wichtige Macht, die wirkt. Wir wissen oft nicht wie und wir spüren es oft auch nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass kein Gebet verloren ist und dass je mehr Menschen beten, auch immer mehr diese Kraft des Geistes sich ausbreiten kann. Auch wenn es dann, diese Ohnmacht bleibt natürlich auf der einen Seite und wir sehen dann, dass dann bestimmte Gesetze doch verabschiedet werden und das schmerzt und das erkennen wir auch als falsch an, aber das soll uns nicht entmutigen. Also wir sollen dann schon dranbleiben und wirklich ein Stück weit den Himmel auf die Erde ziehen, weil das ist im Gebet möglich.
Und dann vielleicht auch daran denken, das Gebet ist das eine und dann, dass wir uns aber auch in dem engagieren und auch unsere Stimme hörbar machen, da wo es möglich ist. Nicht, das ist ja auch europaweit inzwischen eine Bewegung, die vorwiegend von Christen getragen wird, aber nicht ausschließlich, auch mit anderen zusammen, die eben sagen, nur mit dieser ganzen Entwicklung, was die Gesetzgebung zur Familie und so weiter angeht, sind wir nicht einverstanden.
Da gibt es doch sehr viele Unterschriftsaktionen, auch wir bekommen das auch mit. Also das finde ich auch wichtig, dass man da diese Möglichkeiten, die da sind, dass man die auch ergreift. Also dass man nicht alles an sich vorübergehen ziehen lässt, sagt ja, die anderen sollen mal ihre Stimme erheben, sondern dass wirklich jeder Einzelne gefragt ist, bei dem, was wir tun können. Und das andere ist dann, denke ich auch, dass wir in dem Umfeld, in dem wir leben, auch unsere Stimme erheben. Dass wir nicht zu allem schweigen, nur weil die Mehrheit jetzt dieser Meinung ist, ja, dann halten wir unsere Meinung mal hinter den Berg. Das ist manchmal schwer, wenn alle dafür sind, naja, warum soll man nicht ohne Trauschein zusammenleben? Warum soll man sich nicht die Lebensabschnittspartner suchen? Und Patchwork-Familien ist doch wunderschön, ist doch wunderbar. Das ist manchmal sehr schwer, dann mit einer, in Anführungszeichen, altmodischen Meinung daherzukommen. Aber ich glaube, das ist etwas, wo wir Christen sehr wohl ganz stark gefragt sind, dass wir immer wieder uns auch dass wir den Mut haben, uns da einzumischen in solchen Gesprächen, dass wir uns nicht zurückhalten und denken, naja, also da möchte ich jetzt nicht ins Fettnäpfchen treten.
Da wird uns wahrscheinlich auch diese große innere Freiheit gut tun, die Jesus eben in diesem Evangelium auch zeigt. Ja. Ich begrüße nun eine Zuhörerin, die ihren Namen nicht nennen möchte, aber sehr herzlich willkommen in dieser Sendung. Ich grüße Sie.
Guten Abend, ich habe nicht alles mitbekommen, aber ich möchte nur noch dazu sagen, es wird alles in Pluralität abgespielt. Und Pluralität ist meines Erachtens nicht Demokratie. Und wenn Sie zurückblicken ins Alte Testament, dann haben wir als Christen immer so dagestanden zwischen den Machthabern oder Machtwollern und Jesus zu wählen. Und Jesus, er schaut nach dem Einzelnen und nicht nach den Machtwollern.
Also, habe ich.
Sie haben sich auch Jesus gegenüber zu verantworten. Und ich habe neulich mal gesagt zu jemandem, Sie haben Ihren Fahrtenschreiber in sich. Passen Sie mal auf.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Wenn Sie das Innere vom Menschen sehen, die innere Heilung und da rangehen oder drin sind und mit Jesus dran arbeiten, dann wissen Sie, es ist alles da, was der Mensch gemacht hat oder was ihm zugefügt wurde und was in die Verzeihung muss und raus muss. Hm. Und wenn er nicht verzeiht und er macht seinen Trott und er geht nicht mit Jesus, dann bleibt das eben drin. Und dann steht er dem anderen Geist zur Verfügung und es ist Kampf der Geister bis heute.
Also ich höre bei Ihnen raus auch, Sie sagten Pluralität, das heißt, dass es lauter verschiedene Meinungen nebeneinander gibt. Das ist keine echte Demokratie, sondern wir müssen uns als Christen zwar immer wieder vorwerfen lassen, dass wir mit unserer Meinung zu einseitig auftreten oder dass wir nicht die anderen gelten lassen wollen. Aber das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen Gleichgültigkeit und Toleranz. Also tolerant kann man nur sein, wenn man wirklich eine eigene Meinung hat auch und die auch vertritt. Mhm. Genau, das heißt, dass es Pluralität ist nicht das Gleiche. Genau. Und auf der anderen Seite sagen Sie, jeder Mensch, das ist das, was was Mutter Theresia auch vorhin sagte, jeder Mensch gehört Gott mit dem, was er ist und hat sich gegenüber Gott zu verantworten und muss sich immer wieder fragen, wem diene ich jetzt? Nicht? Diene ich jetzt dem Kaiser in mir oder diene ich wirklich mit meinem Dienst Gott?
Und denen, die nichts von Jesus wissen wollen, weil sie zu stolz sind, zu überheblich oder weil sie auf die andere Stimme hören, das sind die vielen. Und darunter haben wir dann zu leiden, wenn wir gewählt haben.
Ja, es ist, haben wir vorhin schon gesagt, nicht leicht, manchmal da unseren Weg zu finden, eben zwischen dieser Aufforderung Jesu, Kaiser und dem Kaiser das zu geben, was ihm gebührt und Gott, was Gott gebührt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen.
Danke, schönen Abend noch.
Ja, es ist nicht leicht, aber das soll uns nicht entmutigen. Wir haben ja von Jesus oft genug gehört, dass wir dennoch im Vertrauen auf ihn unseren Weg weitergehen sollen, auch wenn es so scheint, als ob es nicht viel ausrichte manchmal. Und ich bleibe nochmal da hängen, dass wir an dem, was ihr zuletzt gesagt habt, dass wir eben da nicht einfach zu schweigen zu dem, wenn wir etwas sehen, was wir von unserem Glauben her als Unrecht verstehen. Das ist wirklich manchmal nicht leicht und da wünschen wir uns eben diese innere große Freiheit, die Jesus gehabt hat, die aber auch die Heiligen gehabt haben.
Mir kommt auch der Gedanke, wir haben manchmal nicht den Einfluss auf die Politik. Wir können zwar wählen, aber wir können vieles nicht mitbestimmen. Aber wir haben unser Leben in der Hand. Also jeder Einzelne von uns hat sein eigenes Leben in der Hand und ist verantwortlich für das, was er tut oder auch für das, was er nicht tut. Und daran können wir arbeiten. Das ist vielleicht auch das, was die Hörerin eben angesprochen hat. Also es kommt ja wirklich auf den Einzelnen an und es kommt auf meine Gottbeziehung an und ob ich Gott gebe, was Gott ist. Also ob ich nach seinem Willen frage und nach seinen Geboten frage. Und da muss ganz allein ich mich für mich verantworten. Kein anderer kann sich für mich verantworten. Und das ist Ja, wenn wir diese Verantwortung uns selbst und Gott gegenüber wirklich alle wahrnehmen, das wird auch etwas verändern. Das ist auch eine Kraft, die da ist. Und da dürfen wir uns, das sprach vorhin von der Ohnmacht, wir dürfen uns da nicht von der Ohnmacht lähmen lassen. Wir müssen sagen, gut, da haben wir eine Ohnmacht, aber wichtig ist, dass ich in Anführungszeichen die Macht über mich selbst habe, also dass ich mich selbst in der Hand habe und für mich selbst entscheide, wie ich meinen Weg vor Gott gehe, auch in dieser Gesellschaft, die nun mal so ist, wie sie ist. Es gibt keine perfekte Gesellschaft, aber ich kann mich für mich darum bemühen, nach bestem Gewissen innerhalb dieser Gesellschaft zu leben und vielleicht andere damit hineinzunehmen und etwas vorzuleben, was halt auch Jesus gelebt hat.
In dem Sinne ist die Versuchung der Frustration auch gleichzeitig eine Versuchung des Hochmuts. Nämlich eigentlich, wenn wir demütig sind, wissen wir, wir können nur unser Kleines tun und mehr geht nicht. Mhm. Und das wird von uns verlangt und mehr nicht.
Mhm. Ja. Ich möchte noch einen Gedanken reinbringen. Und zwar habe ich jetzt beim Lesen, ist mir aufgefallen, es heißt da, Jesus lässt sich in das Gespräch mit ihnen ein. Also es ist nicht so, dass er ihre böse Absicht erkennt, dreht ihnen den Rücken zu und sagt, ihr Heuchler, also das war's jetzt. Also damit könnt ihr mir nicht kommen. Ich empfinde, Jesus ist immer wirklich derjenige, egal wie böse die Absicht ist, er ist immer derjenige, der den Menschen gewinnen will. Denn er sagt, ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? Also warum tut ihr das? Warum seid ihr so böse? Und für mich steckt immer wieder dieses Bemühen des guten Hirten dahinter, auch das verlorene Schaf wieder einzusammeln. Er macht ihnen bewusst, dass ihre Absicht böse ist. Und sie sollten doch von dieser bösen Absicht wegkommen. Denn wenn sie wirklich das glauben würden oder zu dieser Wahrheit kämen, die sie da im Auftrag der Pharisäer ihm so zusprechen, dass er wirklich die Wahrheit sagt, dass er wirklich den Weg Gottes lehrt und dass er auf niemand Rücksicht nimmt, also dass man ihm glauben kann. Für mich ist das wirklich die Bemühung Jesu, den verlorenen Schafen nachzugehen. Egal in welchem Fall, egal in welchem Evangelium, er wendet ihnen nie den Rücken zu und sagt, mit euch will ich nichts zu tun haben. Also das fällt mir auf.
Das können wir dann vielleicht auch in den Schluss mit hineinnehmen, denn jetzt kommen wir schon zu dem Moment, wo wir mal zusammenfassen für uns selber und uns überlegen, was nehmen wir mit in diese Woche aus dem Evangelium, was wollen wir weiter in unserem Herzen wägen. Schwester Franziska, hast du da schon einen Punkt?
Also der letzte Teil des letzten Satzes, ich habe da vorhin am Anfang etwas dazu gesagt, gebt Gott, was Gott gehört. Wenn ich mir immer wieder neu bewusst mache, dass ich nicht mir selbst gehöre, sondern dass ich Gott gehöre und mich immer wieder darum bemühe, danach zu fragen, was, wenn ich nun zu ihm gehöre, was er denn jetzt eigentlich von mir möchte, dass er mir dann auch eine Antwort gibt, aber dazu muss ich offen sein. Also ich muss ihm diese Frage stellen, was möchtest du von mir, was kann ich tun? Und ich möchte bereit dafür sein, auch das zu hören und das umzusetzen, was er mir dann sagt. Also dieses zu Gott gehören und aus Gott heraus handeln, aber auch auf ihn hin ausgerichtet handeln, das können wir uns, glaube ich, gar nicht oft genug vornehmen. Ich jedenfalls nehme es mir für die nächste Zeit vor, da nochmal ganz besonders hinzuhören, mit dem Herzen hinzuhören.
Mhm. Ja, danke, Schwester Franziska, Mutter Theresia.
Und ich möchte, was mir jetzt gekommen ist, das möchte ich mit in die Woche nehmen, dass ich zu einem Gott gehöre, der den Menschen meint und der auf alle Fälle und immer dem Menschen nachgeht, ganz gleich wie böse die Absicht ist, und er möchte eines jeden Menschen Herz gewinnen. Mhm. Das möchte ich.
Mhm. Danke, das ist auch ein Gedanke, den ich sehr gerne mitnehme und dazu den Wunsch und damit das Gebet um den Heiligen Geist und damit auch um die große innere Freiheit, eben im richtigen Moment die richtige Antwort geben zu können. Ja, ein herzliches Dankeschön an Mutter Theresia und Schwester Franziska von den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Am Mikrofon war Gabi Fröhlich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir stellen ans Ende dieser Sendung noch ein kurzes Dankgebet, bevor es dann weitergeht mit dem Abendgebet der Kirche.
Jesus, wir danken dir, dass du nicht gekommen bist, um den Menschen zu richten, sondern um den Menschen zu retten. Und in deinem Evangelium, in deiner frohen Botschaft, bist du immer bemüht, unser Herz zu gewinnen. Und ich möchte dich bitten, dass du die Menschen das erkennen lässt, dass du den Weg Gottes lehrst, dass du der Weg und die Wahrheit bist. Und ich möchte dich bitten, dass alle Menschen letztendlich deine Stimme hören und dir der Wahrheit nachfolgen. Amen.
Amen. Amen.